Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood.
Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Attrapp-Fabrik.
Guten Abend aus Köln.
Und guten Morgen aus Hollywood.
Hello.
Hello. Hallo, liebe Albträumer da draußen, liebe Filmenthusiasten, liebe True Crime Fans, liebe Sabrina und Alina Superfans. Es ist mal wieder Zeit für
Albtraumfabrik.
Mit der lieblichen Sabrina, die mir auf meinem Handy entgegensitzt.
Und der
okay.
Mir ist gar kein Wort eingefallen.
Adjektiv. Wunderschönen, flawless.
Ja, sowas ist aber immer doof.
Perfekt.
In einem fällt immer nur so die hinreißende, die atemberaubende.
Ja, diese,
immer nur was so.
Diese altmodische.
Ja. Frauen werden immer auf sowas nur reduziert.
Ja.
Und deshalb wollte ich was anderes, aber mir ist gar nichts eingefallen.
Die coole.
Ja, die coole, lässige Alina.
Cool und lässig habe ich noch nie jemand beschrieben. Dankeschön. Das war mein Ziel.
Ich übe noch.
Ist okay. Kannst du nächste Woche nochmal probieren?
Ja, gut. Wie ist es, Hammer?
Hammer, gut ist es. Es ist richtig gut, das sage ich dir.
Ja?
Ja, doch.
Gut.
Gestern bin ich angebaggert worden.
Was? Von einem Typen?
Yes. Yep. Nämlich, ich war in einer Bar.
Oh.
Hier in der Nähe, in Franklin Village, da in der Nähe vom Mörderhaus.
Mhm.
Da waren wir im La Poubelle.
Ach, das kenne ich. Also,
ja, im Mülleimer waren
genau.
wir. Genau. Da war ich gerade dabei, Cocktails zu bestellen an der Bar und wir saßen so an einem kleinen Tisch, aber ich bin halt zur Bar gegangen und dann stand so ein paar Typen neben mir und der meinte dann halt so, what did you get, was hast du bestellt?
Mhm.
Und ich habe das gar nicht gecheckt, dass der mit mir redet. Ich habe so gedacht, er redet. Man hat irgendwie gar nicht, die Sensoren sind gar nicht mehr so richtig da, also wenn man draußen
ja, okay.
ist, ne, weil man einfach nur mit sich selber abhängt.
Ja.
Und dann hat er das ein paar Mal gefragt, ne, und dann habe ich so, oh, are you talking to me? Habe ich dann so gesagt, ne. Der so, ja. Ich so, das hier ist ein Moscow Mule und das hier ist ein Cabernet. Und der so, oh. Und dann hat er irgendwie so ein Flirtspruch halt so, das ist genau das, was ich möchte, hat er irgendwie so gesagt. Hat mich aber dabei so angeguckt,
Ew.
Weißt du, so flirtere ich direkt. So, das war ein professioneller Flirter, das war nicht das erste Mal, dass der sowas macht. Der weiß ganz genau, was er tut, weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe.
Und ich so, okay. Und der so, was ist denn das, was du möchtest oder irgendwie sowas? Ich so, no. Ach so, und dann habe ich so gesagt, I don't like this. Ich so, habe gesagt, nee, das mag ich jetzt nicht so, diesen Spruch.
Ja.
Ich gesagt, I don't like this.
Gut.
Und hat der gesagt, well, I'm not in the business of what you like oder irgendwie sowas komisches. Und ich so, okay, bye. Weil da hatte ich gerade bezahlt und dann habe ich meine Getränke so genommen. Und ich so, okay, bye. Und habe mich so umgedreht und bin zum Tisch gegangen.
Oh.
Und dann wurde genau der Tisch neben uns frei und die haben sich da hingesetzt.
Nein.
Und dann hat er immer wieder zwischendurch, haben wir das immer auch schon so gemerkt, wir haben das immer schon so den Blick gemerkt, dass der gleich wieder da reinspringt und was sagt. Und der war auch, also der war sehr attraktiv eigentlich und das war auch eine nette Gruppe, aber der war halt so aggressiv irgendwie so, weißt du? Ich hatte dann das Gefühl, weil ich nicht direkt angesprungen bin auf seine Flirterei an der Bar, dass das dann so für ihn ja so eine Herausforderung war,
Ja,
weißt du? Ich
genau.
weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Das ist so, das sind die Lücken, die ich aufgefüllt habe, aber. Und dann hat er halt immer wieder irgendwie so einen Spruch reingelegt und hat er gesagt, hey, hey, mein Freund, der hat sein Instagram-Profil auf privat und ich sage, der soll das öffentlich machen. Was sagt ihr denn dazu? Und wir so, wenn der das privat haben will, dann soll er es privat lassen.
We don't care.
We don't give a shit. Und der Freund so, siehste. Und der so, ja, aber ich habe gerade ein Bild gepostet von ihm, von dem anderen. Wir so, ah, du willst nur, dass die Öffentlichkeit dein Foto sieht. Ja, und dann immer wieder ist er da reingesprungen. Und dann ganz zum Schluss, ich glaube, dann irgendwie hat er dann zwischendurch gesagt, ja, was ist denn da eure Instagram-Handle oder so? Und wir so, no, no, this is just, we don't like this. No, thank you. Weißt du, immer so diese Umwege, um eigentlich eine Frage zu stellen.
Ja.
Und dann ganz zum Schluss meinte der so, ach, weil ich habe dann so irgendwas erzählt den Mädels und habe so, ich gestikuliere ja immer, ich bin immer groß, wenn ich eine Geschichte erzähle. Und dann hat er so gefragt, where are you from? Weil wir auch auf Deutsch geredet haben, ne? Und dann habe ich gesagt, Germany. Und der so, oh, you are like telling a story with your whole soul and your whole body. I thought maybe you're from Italy. Und ich so, what? No, Germany, bla bla bla. Und dann hat er zu meiner Kollegin gesagt, dann hat er wieder mit mir geredet und dann hat er gesagt, du hast wunderschöne Augen. Ich so, thanks.
Oh Gott.
Und dann hat er gesagt,
das ist doch nervig.
Und dann habe ich meine Jacke angezogen, hat er gesagt, I love that jacket, it's so stylish. Ich habe schon deine Ohrringe gesehen und da habe ich schon gemerkt, dass du stylisch bist.
Was ist das denn für ein Typ, bitte?
Einfach jetzt nur noch so in der Verzweiflung irgendwelche Komplimente rausgehauen.
Ja, genau.
So, thank you. Aber warum denkst du, dass ich jetzt hier irgendwie von dir brauche, so, okay, du hast eine gute Wahl getroffen, als du dich heute angezogen hast. Ich bin mit deiner Jacke und mit deinen Ohrringen auch zufrieden, weißt du?
Ja, aber der wollte nur flirten. Der wollte halt was mit dir starten, aber er wusste nicht,
wie er es sagen soll. Der wollte mit mir Sex haben.
Ja.
Hätte ich vielleicht mal machen sollen.
Nein!
Hatte ich auch keine Lust drauf. Ja, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich hab's noch drauf.
Du bist noch begehrenswert.
Begehrenswert.
Und das ist die Hauptsache.
Und ach so, nee, das hat er zum Schluss gesagt. Der hat zu meiner Kollegin gesagt, do you sometimes find yourself just staring at her?
What?
You can't take your eyes off of her?
Das ist ein bisschen Psycho, Alina.
Ah, nee, der hat das zu mir gesagt. Der hat zu mir gesagt, do people just sometimes just stare at you and they can't stop staring at you? Und ich so, no.
Nein, that's das creepy. Ist super creepy.
Ja. Und der so, that must be a lie. Ich so, all right, we're leaving before you murder one of us.
Ja, echt, ne? So fängt's nämlich an. Dann geben sie dir die ganze Aufmerksamkeit und dann auf einmal dreht sich's
komplett. So fängt's an,
komplett.
Du kannst du nicht aufhören, die anzustarren.
Und dann holt das Messer raus und sticht dich ab. Und dann bist du schon hier im Podcast.
Das ist die natürliche Abfolge der
Ereignisse.
Wenn
Frau und Mann sich kennenlernen, so läuft es halt ab.
Und am gleichen Tag, als mit mir geflirtet wurde nach 3 Jahren, hat mein Handy mir ein Fotoalbum rausgeschmissen. Weißt du, wie das iPhone manchmal so eine Kollektion macht einfach?
Ja.
Und dann war das so, was stand denn da jetzt nochmal? Warte, kann ich das jetzt noch sehen? Oh ja, Summer 2020. Und ich guck's gerade an, deshalb hört man das. Summer 2020, Pet Friends. Und das ist einfach nur eine Slideshow von meinen Katzen.
Von deinen Katzen?
Von allen Fotos, die ich von meinen Katzen gemacht habe. Summer 2020, Pet Friends.
Wow.
Und dann machen die da so eine romantische Musik darunter. Mm-mm. Und das ist einfach nur Katzen von Fotos von Mitch und Dolores.
Unglaublich.
Und ich dachte so, wow, das ist das Beste, womit du Ja. Was du dir ausdenken konntest, iPhone, das ist das, was du in meinem Handy gefunden hast. Ha?
Das war das Highlight.
2020 war ein hartes Jahr.
Ja.
Ja.
Oh Mann.
Das war direkt nach meiner Trennung. Summer 2020. Pet Friends. Da war sogar ein Foto drin, das war direkt die Woche nach der Trennung, als ich komplett einfach nur verheult war und Mitch so neben mir lag und dann habe ich so ein Selfie gemacht. Mhm. Wow, was für eine schöne Slideshow.
Tolle iPhone. Erinnerung. Ich hatte einen richtig komischen Traum diese Woche.
Was? Erzähl.
Du musst mir sagen, was das bedeutet. Also,
ich interpretiere das.
Bitte. Ich habe in einem Traum habe ich in einer Wohnung gewohnt, die kannte ich aber nicht, die Wohnung. Aber ich könnte sie dir jetzt ganz genau beschreiben, obwohl ich da noch nie war und diese Wohnung auch mir nicht gehört. Aber ich war dann in einem Raum und in einem anderen Raum hatte ich ziemlich lange das Fenster geöffnet. So, das waren so Flügeltüren von dem Fenster und die waren sehr lange auf und ich war halt in dem anderen Raum und dann habe ich auf einmal gesehen, wie draußen so eine Kreatur war, also das war so eine Art Zombie, also es war so eine Menschengestalt, aber der war ziemlich groß, hatte eine Glatze und so einen runden Kopf und hatte auch nichts an oben rum und der hat riesige Arme und riesige Hände und riesige Füße, wie so ein Zombie halt, so ein Walking Dead Zombie. Und dann ist der in das Fenster reingegangen. Und dann habe ich ganz schnell diese Tür zugemacht zu dem anderen Raum. Und dann ist er aber schon reingekommen und dann habe ich versucht wegzulaufen, habe es aber nicht mehr geschafft. Und dann war der so über mir und dann kurz bevor der mich hatte, bin ich aufgewacht. Dann bin ich so aufgewacht und hatte richtig schlimm Herzklopfen, Herzrasen und alles.
Ja, weil dein Körper weiß ja nicht oder dein Gehirn weiß nicht, ob du etwas wirklich erlebst oder nur denkst oder nur träumst oder was auch immer. Was hattest du denn das Gefühl? Also du warst in dieser Wohnung, das war nicht deine Wohnung, aber du kanntest die. Also
es war meine Wohnung.
Du dachtest,
Wohnung.
Dass du bist in deiner Wohnung.
Ich habe da gelebt, aber ich kannte jetzt die Wohnung so nicht. Also es war jetzt nicht diese Wohnung, wo ich jetzt wohne, sondern irgendeine andere. Ja. Aber in dem Traum habe ich dort gewohnt halt.
Oh mein Gott.
Voll komisch.
Okay. Dass dich etwas... Also, ich würde sagen, dass die Wohnung vielleicht dein Gehirn repräsentiert.
Wow.
Und da gibt es etwas in deinem Unterbewusstsein, das versucht rauszukommen.
Okay.
Das versucht an die Oberfläche zu kommen. Du möchtest dich dem aber nicht gegenüberstellen. Du möchtest dich damit nicht auseinandersetzen. Wow. Weil es ist etwas, das ist sehr beängstigend und... Dem musst du ins Gesicht gucken, damit du dadurch kommst quasi, etwas verarbeitest oder etwas, eine zugrunde liegende Denkensweise, eine Wahrheit, etwas, was in der ein Schmerz, der in der Vergangenheit passiert ist, den du noch nicht vollkommen durchlebt hast, den du noch nicht vollkommen durch deinen Körper hast, wandern lassen, damit er aus dir rausgeht. Mhm. Es lebt in dir drin. Und das ist aber ein Zeichen dafür, dass du bereit bist, diesem Trauma entgegenzutreten. Mhm. Du bist jetzt bereit und du bist genug geheilt und du bist auf einem Level und du musst es nicht mehr weiter unterdrücken, sondern du hast die Stärke, das zu fühlen und das zu verarbeiten. Aber du hast davor Angst. Aber es versucht reinzukommen, beziehungsweise rauszukommen. Mhm. Es versucht von dem Unterbewusstsein in deinem Gehirn hochzukommen und aus dir rauszuwandern.
Und wie kann ich es jetzt rauslassen?
Meditation, Achtsamkeit,
Atmen,
in den Körper reinatmen und in der Stille zuhören, was hochkommt und keine Angst davor haben. Und halte ein Tagebuch bereit, falls irgendetwas rauskommt, was raus möchte, weil die Gedanken, die kreisen im Kopf, die kommen dann nicht raus, die müssen aufgeschrieben werden. Morgens direkt nach dem Aufstehen drei Seiten schreiben, egal welche Gedanken in deinen Kopf kommen, drei Seiten einfach nur rausschreiben.
Okay. Danke, wow, Frau Doktor.
Bitte gerne.
Du kannst so eine sowas anbieten.
Ich könnte einen Lebensberatung,
Traumberatung, Traumberaterin.
Traumberatung. Ja. Gut. Ja. Die andere, also die Alternativerklärung ist, dass du dich connected hast mit einer Version von dir selbst auf einer anderen transzendalen Ebene, wo es Monster wirklich gibt. Und das war einfach ein Monster, das dich gerade angegriffen hat. Das ist meine andere Erklärung.
Klingt auch gut.
Aber ich glaube, hundertprozentig war das Monster eine Reflexion von dem Dunkelsten, was in dir wirklich selber drin lebt, was du vielleicht noch nie zugelassen hast, dass es diese dunkle Seite gibt.
Mhm.
Vielleicht möchtest du auch töten.
Ja, es kann natürlich sein, ne? Wär nicht verwunderlich.
Okay, sollen wir über die Oscars reden?
Ja.
Erstmal gab es ja jetzt schon den ersten kleinen Oscar-Skandal 2022. Denn ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber West Side Story ist ja nominiert für, ich glaube, 7 Oscars.
Aha, das habe ich mitbekommen.
Und Rachel Ziegler, die Hauptdarstellerin von West Side Story, die zwar selber persönlich nicht für einen Best Actress Oscar nominiert ist, aber natürlich, der Film ist auch für Best Picture nominiert. Ja. Also, und sie ist die Hauptdarstellerin, ja. Das heißt, sie hat ja extrem dazu beigetragen, war nicht eingeladen zu den Oscars. Und die Erklärung war dann so, erstens sind die Oscars immer noch in kleinerem Rahmen als normal, wegen der Pandemie, die ja immer noch abgeht. Also die haben weniger Gäste als vor ein paar Jahren. Zweitens ist es so, dass die Oscars selber nicht die Einladung vergibt, sondern die Oscars geben eine gewisse Anzahl an Einladungen an die Studios, die die Filme produziert haben. Und die Studios entscheiden dann, wer bekommt eine von diesen limitierten Einladungen.
Mhm.
Und es ist halt normal, wenn du nominiert bist oder wenn du etwas präsentierst, dass du eingeladen bist und ansonsten nicht. Aber da sind ja auch andere Leute.
Von dem Film, der am meisten nominiert ist,
Das
ist peinlich.
Das einfach geht gar nicht.
Nee.
Und die sagen das zwar so, dass da so strikte Regeln sind, aber da sind immer irgendwelche Ottos, die da gar nicht hingehören, die irgendjemanden kennen oder die sich da reingekauft haben. Und die Academy, die kann natürlich selber auch Einladungen ausgeben, weißt du? Irgendjemand muss doch gemerkt haben, Rachel Ziegler steht nicht mit auf der Gästeliste. Und also selbst like Steven Spielberg, weißt du, so nimm sie halt mit als dein Plus One oder was auch immer.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und das hat natürlich dann, also auf Instagram hat sie ein Foto gepostet von sich in einem schönen Outfit und dann hat ein Fan kommentiert, wow, ich kann kaum abwarten, zu sehen, was du auf dem roten Teppich der Oscars trägst. Und dann hat sie kommentiert und gesagt, ich bin leider nicht eingeladen, also Jogginghose. Und ich werde von zu Hause aus für den Film jubeln.
Sie hat nicht mal proaktiv quasi gesagt, hey Leute, ich bin nicht eingeladen, sondern es war einfach nur eine Reaktion auf einen Kommentar.
Ja.
Oh Gott.
Und dann haben die Fans halt natürlich direkt in den Kommentaren so, what, was ist da los? Und dann hat sie gesagt, ich habe alles versucht, aber ist irgendwie nicht möglich für mich.
Krass.
Und dann war das voll der Backlash hier in L.A., besonders weil sie ja auch eine Hispanic Teil der Hispanic Community ist und weil wir ja alle wissen, die History von den Oscars und generell von Hollywood.
Ja, sind eher unterrepräsentiert.
Ist immer, Oscars so white war ja mal ein trending Hashtag vor ein paar Jahren und jetzt ist es so, dass Rachel Ziegler eingeladen ist und einen Award präsentiert, einen Oscar präsentieren wird. Und
Oscars,
haben die gedacht, wieso muss das immer erst ein Backlash geben?
Es muss immer erst einen Shitstorm geben, ne?
Denk doch mal ein bisschen nach.
Ja, schade.
Ja.
Mhm. Aber wenigstens hat es was bewirkt, ne?
Ja.
Immerhin.
Und ich habe dann daraufhin auch, weil West Side Story war auf, ich glaube, HBO Max oder so. Und daraufhin habe ich dann den Film auch angefangen. Davor habe ich den noch gar nicht gesehen. Ich habe ihn immer noch nicht zu Ende geguckt. Weil, keine Ahnung, man kennt halt West Side Story, ne?
Kennt man halt von der ersten Verfilmung, ne?
Ja, und Ja, natürlich ist das eine gute Verfilmung, weil die so viel, die haben ein Riesenbudget und es ist Steven Spielberg, ja, und die können die Besten der Besten.
Das ist bestimmt, weißt, schon, das ist irgendwie so.
Ja, natürlich ist das schön, weil die können die Besten der Besten holen, um diese Geschichte zu erzählen. Aber ich weiß nicht, ich sehe dann halt auch den Wert an anderen Filmen mit der Originalität und ja. Anyways, so viel zu den aktuellen Oscar-Skandalen. Should we give our picks?
Yes, jetzt sagen wir mal voraus oder empfehlen mal, wer gewinnen soll.
Welche Kategorien sollen wir machen? Ich dachte nur die 5 Hauptkategorien. Oder was dachtest du?
Ja, bester Film und bester Schauspieler, Haupt- und Nebenrolle, ja, würde ich sagen. Machen wir erstmal bester Film, okay?
Letztes Jahr habe ich ja Haus hoch gewonnen.
Nicht.
Dieses Jahr ist meine Chance.
Vielleicht schaffst du es jetzt mal,
ja,
gegen mich als Expertin zu gewinnen.
Ja. Okay.
Okay. Also, bei bester Film sind nominiert Belfast. Ich sag mal, wie ich den beschreibe, ja? Das ist ein Schwarz-Weiß-Film, der spielt in den 60er Jahren in Belfast. Ist von Kenneth Branagh und ist autobiografisch angehaucht.
Die Oscars lieben ein autobiografisches Werk.
Ja. Kannst du sonst noch was dazu sagen?
Nee.
Gut. Also ich muss auch sagen, ich habe nur die Trailer geguckt von allen.
Ja, ich habe davon noch nicht mal den Trailer geguckt, aber das Poster sieht so aus wie Billy Elliot.
Ja, genau. Stimmt. Dann haben wir Coda. Da habe ich schon beim Trailer geheult. Bin ich ehrlich?
Ja.
Es ist so schön. Es geht um ein Mädchen. Ihre ganze Familie ist gehörlos und sie ist die Einzige, die hören und sprechen kann. Und ihre große Leidenschaft ist das Singen. Und sie will gerne ans Musikcollege gehen, um zu studieren, und muss dafür aber ihre Familie alleine lassen. Und das ist der Konflikt des Films. Und Marlee Matlin spielt die Mutter, und die ist ja eine mega bekannte gehörlose Schauspielerin. Die hat ja auch schon einen Oscar bekommen. Und dann gibt es am Ende halt diese Szene, wo die Tochter halt einen Auftritt hat und die Eltern, also ihre Familie, die schleichen sich dann in den Saal, und dann entdeckt sie ihre Familie im Publikum, und dann fängt sie an, das Gesungene in Zeichensprache zu übersetzen für die Familie.
Ich fange an zu heulen, aber nur, weil du das erzählst. Das hat ja alles, alle Emotionen.
Mega.
Ich weiß, der Film, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil man geht ja einfach nicht mehr so ins Kino wie früher, und selbst in den Streaming-Plattformen, da guckt, keine Ahnung, man kriegt die Filme irgendwie nicht mehr so mit, habe ich das Gefühl, wie vor der Pandemie. Aber von dem Film habe ich hier viel mitbekommen, weil die auch bei den SAG Awards, da hat einer von den Schauspielern was gewonnen, und die, keine Ahnung, das hat hier einfach viel Aufmerksamkeit bekommen, dass auch gehörlose, sagt man das so, Schauspieler genauso arbeiten können wie alle anderen Schauspieler, und dass die ganze Community hat einfach ein bisschen einen Push bekommen und ein bisschen Aufmerksamkeit wegen des Films. Ich muss ihn unbedingt gucken.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Also mich richtig angefixt. Dann sind nominiert Don't Look Up. Da haben wir hier auch schon drüber gesprochen.
Ja, so komisch, ne? Weil das ist irgendwie so eine, so klar, die haben so viele Stars, aber halt so ein Netflix-Film, ne? Dass das jetzt bei den Oscars ist. Das ist irgendwie so symbolisiert, diesen mega krassen Change, diese mega krasse Veränderung, die gerade stattfindet in der Filmindustrie.
Ja, war letztes Jahr schon teilweise, aber dieses Jahr echt noch krasser, ne?
Ja.
Dann haben wir Drive My Car. Das ist ein japanischer Film in Originalsprache. Eine Liebesgeschichte über einen Mann und seine Chauffeurin, und wobei man viel aus deren Leben erfährt. Was genau, weiß ich jetzt leider nicht.
Aber ich habe darüber auch nur ein Review gelesen, und dass der Film total toll sein soll und dass er quasi vom filmemacherischen Standpunkt unglaublich toll sein soll. Aber habe ihn auch nicht gesehen.
Ja, dann haben wir Dune, erstaunlicherweise ein Science-Fiction-Fantasy-Film. wo irgendwelche Leute versuchen, Planeten zu retten und gegeneinander kämpfen mit ganz tollen Waffen.
Ja, Dune hat eine große Fanbase in der Science-Fiction-Welt und das ist ein Film mit Timothy Chalamet und Zendaya und man dachte irgendwie, man denkt halt so, okay, ne, wie so ein Marvel-Film oder wie Star Wars oder so. Und es wurde auch vorher schon versucht, Dune zu verfilmen und das war immer unerfolgreich und diesmal war es halt ein Erfolg. Aha. Und ja, habe ich nicht gesehen. Aber die Männer in meinem Leben, die es gesehen haben, fanden es toll.
Natürlich, hör mal, das ist ein richtiger Männerfilm.
Ja.
So wie, ist so ein bisschen wie Star Wars von der Sache her vielleicht.
Ich glaube wahrscheinlich Leute, die sich in dem Bereich auskennen, die würden sagen, wie kannst du das nur vergleichen? Aber für uns ist das, ne?
Ich habe da keinen Sinn für, sag ich mal.
Ich auch nicht.
Ja.
Aber ich würde es gucken, um meinen Horizont zu erweitern.
Ich nicht.
Next
ist King Richard, der Film über Richard Williams mit Will Smith, genau. Der geht über den Vater von Serena und Venus Williams, die beiden Tennis-Superstars.
Ja, habe ich auch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es in naher Zusammenarbeit auch mit Zusammenarbeit mit den beiden gemacht wurde.
Ja. Also, was ich gesehen habe, sehr gute Leistung von Will Smith und interessante Geschichte auf jeden Fall. Dann haben wir noch Licorice Pizza. Spielt in den 70er Jahren. Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Weißt du da genaueres?
Das war hier in L.A. Also, die Poster waren hier in L.A. überall. Und so die Leute in der Industrie, denen ich so folge auf Instagram, da hat jeder drüber gepostet. Aber ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Aber ich habe immer die Poster hier gesehen und dachte, was ist denn Licorice Pizza? Was? Auch so der Name, ne? Lakritz Pizza. Also.
Das ist für Vinylschallplatten.
Die nennt man so. Ach, wie lustig. Ja, muss ich vielleicht mal gucken. Dann hätte ich vielleicht noch was mehr dazu sagen können.
Nightmare Alley haben wir noch.
Ja.
Ein Psychothriller mit Starbesetzung. Cate Blanchett, Bradley Cooper und Toni Collette spielen mit. Gibt's auf Disney Plus. Der spielt auch irgendwie so in den 20er, 30er, 40er.
Ich liebe Toni Collette.
Ja, die ist klasse.
Die ist die Beste. Die ist die absolut Beste. Anyway, habe ich auch nicht gesehen. Du? Auch nur einen Trailer?
Nee, habe ich auch nicht gesehen, aber klang sehr interessant vom Trailer.
Haben wir echt nur Don't Look Up gesehen von den Oscar-Filmen?
Ja. The Power of the Dog ist ein Western, würde ich sagen, mit Cowboys und im Saloon und...
Ja, und so redet jeder drüber.
What?
Hier redet jeder drüber, The Power of the Dog, dass der so toll ist.
Hat mich gar nicht gekriegt.
Interessiert mich auch überhaupt nicht. Nee. Das sieht so langweilig aus.
Ja.
Aber wieder alle, ja, Kirsten Dunst ist so toll. Ja, ist die ja immer.
Ja,
und
gut. Aber sie ist wieder immer die einzige Frau, die mitspielt, ne? Also,
fuck
und
that.
Sonst nur Cowboys.
Ja.
Die sich um irgendwas immer wieder streiten. Das weiß ich.
Ja, Benedict Cumberbatch mit seinem Cowboy-Hut und Kristen Stewart und, Kirsten Dunst und ihr Mann spielt ja auch. Die spielen ja beide in dem Film mit. Und ja, das ist alles, was ich darüber weiß.
Gut. Und dann haben wir natürlich noch, wie schon gesagt, West Side Story. Ist jetzt mittlerweile die zweite Verfilmung des Musicals von Leonard Bernstein und Stephen Sondheim. Genau, wurde ja in den 60er Jahren schon mal verfilmt mit unserer Natalie Wood, worüber wir hier auch schon mal gesprochen haben. Die Liebesgeschichte zwischen Tony und Maria.
Ja. Okay, was denkst du von den ganzen Filmen? Das sind die Filme, die auch den ganzen Buzz bekommen in den anderen Kategorien. Was denkst du, welcher Film Best Picture gewinnt? Bester Film des Jahres?
Ich bin für Coda.
Ich habe auch Coda. Und ich fände es auch cool, wenn Coda gewinnt. Aber ja, ich glaube, es könnte auch Power of the Dog sein. Okay, wer ist nominiert für, was sollen wir als nächstes machen?
Nebendarsteller.
Okay.
Bester Nebendarsteller, Mann.
Mhm.
Ciaran Hinds für Belfast,
mhm.
Troy Kotsur für Coda,
mhm.
Jesse Plemons für The Power of the Dog, J.K. Simmons für Being the Ricardos, das ist das Biopic über Lucy Ball und ihren Mann,
mhm.
Und Cody Smith McPhee für The Power of the Dog.
Mhm. Ich glaube Troy Kotsur für Coda.
Ich glaube Cody Smith McPhee.
Ja, das wäre mein zweiter Pick gewesen.
Dann beste Nebendarstellerin.
Mhm.
Da haben wir Jessie Buckley für Frau im Dunkeln, heißt der auf Deutsch.
Mhm.
The Lost Daughter ist, glaube ich, der
ja. Mhm.
Originaltitel. Ja. Hast du den gesehen?
Nee, aber viel von gehört auch.
Okay, ich habe den mal angefangen
hier,
und
hier in Hollywood
konnte ich nicht weitergucken.
Ah, okay.
War sehr langweilig.
Ja, ich bin auch gerade nicht, immer noch nicht, ich glaube auch wegen der Pandemie, ich bin immer noch mhm. nicht, ich muss da richtig in der Stimmung für sein, etwas zu gucken, was so emotional mich runterzieht.
Ja, was Drama und auf ist,
einem,
ne? Ja.
Was auf einem mhm. Niedrigen Energielevel ist irgendwie und was viel von meinem Kopf einnimmt. Ich habe da keine Kapazität für.
Ja, genau, so ging es mir auch. Weil da passiert ja. halt nicht viel in dem Film. So der Ort ist immer der gleiche und die reden
ja.
halt und sie guckt sich Leute an am Strand, aber kam ich irgendwie gar nicht rein.
Ja, und ich habe halt das Gefühl, wo wir auch letzte Episode drüber gesprochen haben, dass es ist so viel passiert in den letzten 2 Jahren und es geht weiter und Pandemie, Krieg, dies, mhm. das. Ich habe das Gefühl, die Kapazität meines Gehirns geht der wahren Welt entgegen, wenn es zu diesen schrecklichen Sachen gibt. Und den Luxus, das dann auch noch einer fiktionalen Welt hinzugeben, den haben wir einfach irgendwie gerade nicht.
Ja,
also ich zumindest
genau.
nicht.
Ja, geht mir auch so.
Okay.
Dann haben wir noch Ariana DeBose für West Side Story. Sie spielt die Anita. Beste Freundin.
Da freue ich mich Maria. Für die. Das waren die hat angefangen als Tänzerin auf dem Broadway.
Oh, cool.
Oder beziehungsweise hat angefangen als Tänzerin, war dann irgendwann auf dem Broadway. Ja.
Judi Dench für Belfast.
Mhm.
Kirsten Dunst, The Power of the Dog. Und Ingenue Ellis für mhm. King Richard. Ich bin für Ariana DeBose.
Für
West Side Story.
Ich sage Ingenue Ellis.
Ist notiert. Dann bester Schauspieler, bester Hauptdarsteller.
Mhm.
Da haben wir Javier Bardem für Being the Ricardos. Benedict Cumberbatch für The Power of the Dog. Andrew Garfield für Tick, Tick, Boom.
Den habe ich gesehen. Film. Tick, Tick,
ja?
Boom. Ja,
und?
Den musst du gucken.
Echt?
But get ready to cry. Aber der ist echt gut.
Oh.
Der ist wirklich gut und der ist eigentlich echt unglaublich, aber trotzdem wunderschön und Andrew Garfield ist echt gut.
Okay.
Den Film kann ich echt empfehlen.
Gut. Den gibt's, glaube ich, auf Netflix.
Mhm. Beruht auch auf einer wahren Geschichte. Beziehungsweise mhm. auf, ja.
So halb autobiografisch.
Von, ja, genau.
Über einen Komponisten. Mhm.
Ja.
Dann haben wir Will Smith für King Richard.
Ist der einfach für einen Oscar nominiert, der Will?
Ja. Und
war der schon mal für Pursuit of Happiness? Sorry.
I don't know. Ich glaube, ja.
Ja, okay. Next. Who else?
Denzel Washington.
Mm.
Sagst du es auch so? Denzel?
Ich sag Denzel.
Ich sag aber Denzel.
Mhm. Für Macbeth.
Für Macbeth, genau.
Macbeth. Das geht auch nicht weg, ne?
Nee, das kommt uns. Immer wieder, hör mal.
Da komm ich. Also Shakespeare ist nicht so mein Cup of Tea, ne? Also,
gar nicht. Ich würde das gut finden, wenn die das halt in modern machen
mhm.
würden. Mit moderner
mhm.
Sprache und modernem Setting und alles.
Mhm.
Aber dass sie dann immer noch diese alte Sprache machen und immer noch mit so einer Ritterburg und sowas.
Und manchmal, wenn ich hier so mit anderen Schauspielern abhänge, dann
mhm.
und dann reden die so über Hamlet oder was wir für ein Stück gucken sollen oder über Shakespeare.
Gott.
Und ich habe dann so das Gefühl, dass manche sich einfach verpflichtet fühlen, Shakespeare zu mögen, weil man das mögen muss als seriöser Schauspieler. Und dann sagen die so, ja, und die Performance von so und so als Hamlet war ja auch life-changing. Und ich immer so, ja, Hamlet, total. Macbeth, two thumbs up. So ein Spaß, das zu gucken, wie die alle getötet werden. Wow, ja.
Ich glaube, da
How about Clueless? Clueless, anyone?
Ja.
Life-changing movie.
Und der ist auch in schwarz-weiß, der Film auch noch.
Ach, nee, vergiss es. Vergiss es. Da hab ich habe begrenzte Zeit auf diesem Planeten. Ja. Ich werde nicht 3 Stunden Macbeth noch mal gucken.
Ja, die gehen auch immer so lange, ey.
Nee, hör mich ab.
Nee.
Okay, ich sage Javier Bardem.
Ich sage Will Smith.
Oh.
Und jetzt die beste Kategorie, die wichtigste beste Kategorie. Hauptdarstellerin. Jessica Chastain für The Eyes of Tammy Faye.
Den habe ich gesehen.
Auch ein Biopic. Und?
Der ist gut. Ja. Das ist interessant. Und da ist auch Andrew Garfield, spielt ihren Mann.
Ja.
Und es beruht auch auf einer wahren Geschichte. Und es ist auch eigentlich eine krasse Geschichte. Der Film ist echt cool. Ist ein easy watch. Cool.
Okay. Dann mal wieder Olivia Colman für The Lost Daughter. Penelope Cruz für Parallel Mothers. Mothers.
Kenn ich nicht.
Nicole Kidman für Being the Ricardos. Ich habe die gar nicht erkannt, Nicole Kidman, als Lucille Ball.
Ich weiß, als die Casting, als das rauskam, dass Nicole Kidman sie Lucille Ball spielen wird, ist mein Gruppenchat mit meinen ganzen Comedian-Friends total ausgerastet, weil... Wie kann denn Nicole Lucille Ball spielen? Die hat das ganze Gesicht so gebotoxt und Lucille Ball war dafür bekannt, große Fratzen zu schneiden und eine Comedian zu sein und Slapstick zu machen. Und das geht nicht, dass Nicole Kidman das spielt und so. Und andere meinten so, ja, aber es geht ja nicht um Lucille Ball, die Comedian, sondern es geht um die Beziehung zwischen Lucille und ihrem Mann. Und ich habe es dann auch geguckt, Ricardo und wie heißt es dann nochmal? War das denn nicht, ich dachte immer, das wäre eine Miniserie gewesen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe das in mehreren Teilen geguckt, aber es war ein Film. Okay. Ja, ich dachte, so eine Miniserie bei den Oscars. Aber ich fand, die hat das gut gemacht.
Ja, ich kann es vom Trailer beurteilen, fand ich auch gut, was ich da gesehen habe.
Die konnte auch ihre Stirn bewegen. Vielleicht hat die da mal ein bisschen gewartet mit dem Botox oder
so. Ja, die hat das jetzt aufgehört mit dem Botox. Das ist nicht mehr so schlimm wie früher.
Ja.
Es geht ja weg nach einer Zeit.
Und
okay, dann haben wir noch Kristen Stewart für Spencer. Biopic über Diana.
Oh ja, die Überraschungsnomination, weil sie wurde nämlich gesnappt bei den SAG Awards. Der Film hat ja sonst nicht viel, also keine viele Awards bekommen. Und man ist eigentlich davon ausgegangen, dass Kristen Stewart für die SAG Awards nominiert wird. Ja. Wurde sie aber nicht. Und normalerweise sind ja so Golden Globes, SAGs, sind immer so ein bisschen die Vorreiter dafür.
Genau.
Und Kristen Stewart wurde gesnappt und jetzt auf einmal bekommt sie diese Oscar-Nominierung. Das hat alle ein bisschen überrascht hier. Aber ich habe nur Gutes gehört über ihre Performance in Spencer.
Hast du aber nicht gesehen?
Nope.
Okay. Ich würde den aber schon gern gucken.
Den würde ich auch gerne gucken. Und in dem Trailer sieht die ja wirklich so aus wie Diane. Zuerst war ich genervt, damals, als das Casting rauskam, weil ich mir gedacht habe, es gibt so viele unglaublich gute britische Schauspielerin. Warum muss man da jetzt wieder einen Hollywood A-Lister reinnehmen?
Ja, genau.
Und dass die wieder einen Akzent lernen muss. Und lass es doch einfach eine britische Schauspielerin machen. Und in der Serie...
The Crown.
Da sind die doch auch so gut. Und und dann denkt man sich, aber sie hat wohl trotzdem einen guten Job gemacht. Und ich glaube nicht, dass sie einen Oscar bekommt, aber whatever.
Ich glaube auch nicht.
Ja, okay, was glaubst du, wer gewinnt? Ich sage Jessica Chastain.
Ich weiß es nicht. Scheiße. Ich sag Nicole Kidman.
Oh. Ich bin auch ein bisschen obsessed mit Jessica Chastain. Ich finde alles, was sie macht, gut. Ich finde sie total captivating. Mhm.
Okay, cool. Coole Sache. Dann gucken wir mal.
Dann haben wir wirklich andere... Nee, wir haben nur Best Picture haben wir das Gleiche und sonst haben wir alles andere, ne?
Ja.
Dann wird es ja vielleicht einen klaren Gewinner geben. Gewinnerin.
Die ich werde. Ja.
Ja.
Wahrscheinlich werde ich sie da sein. Aber mal gucken.
I don't know. I mean, who's the expert here? Who is the expert?
Aber ich habe schon den besseren Riecher, denke ich.
Damit, das stimmt. Okay, damit kommen wir zum heutigen Thema, Sabrina.
Yes.
Denn passend zu den Oscars habe ich mal geguckt, welche Oscar-Filme aus der Vergangenheit basieren denn eigentlich auf True Crime aus dem wahren Leben? Da gibt's so einige,
ja, by the way. Glaube ich.
Wir haben ja erstens schon gesagt, dass die Oscars obsessed sind mit Geschichten aus dem wahren Leben. Aber dann kommt noch True Crime hinzu. Da gibt es zum Beispiel Goodfellas, Spotlight, American Hustle, All the Money in the World, I, Tonya, Wolf of Wall Street, Catch Me If You Can. So viele Filme, die auf wahren kriminellen Geschichten beruhen. Und heute reden wir mal über die wahre Geschichte hinter dem Film, hinter dem Oscar-Film Monster. Denn Monster war ein Film aus dem Jahre 2003. Ein Film geschrieben von Patty Jenkins, die auch natürlich Wonder Woman bei Wonder Woman Regie geführt hat. Mhm. Und die Miniserie I Am The Night. Davon hat sie die erste... ihr Mann hat das geschrieben und sie hat Regie geführt für die erste Folge. Das war die Serie über die Hodel-Familie.
Genau, krass.
Und Monster war Patty Jenkins Regiedebüt damals. Aha. Also sie hat das geschrieben, die Geschichte, und hat Regie geführt. Und in dem Film geht es um ein Jahr in dem Leben von der ersten amerikanischen Serienmörderin, Eileen Wuornos. Mhm. Und die wurde von
Charlize
Theron gespielt.
Ja.
Und heute erzähle ich mir und dir. Heute gehe ich mal in meiner Wohnung rum und erzähle mir selber die Geschichte von Eileen Wuornos. Okay, also das Leben von dir ist total krass und unglaublich. Okay, tauchen wir mal ein. Diane Wuornos, die Mutter von Eileen, war 14 Jahre alt, als sie den 18-jährigen Leo Dale Pittman im Jahre 1954 geheiratet hat.
Fuck.
14.
14 geheiratet.
Und 14 in den 50ern. Nicht 14 heute. Weißt du, das ist nochmal ein Unterschied. Was war da los? 2 Jahre später wurde sie dann schwanger mit Eileen. Und davor hatte sie bereits einen Sohn. Also mit 16 hat sie Eileen bekommen und davor hatte sie schon einen Sohn. Sie hat dann aber quasi auch direkt wieder die Scheidung eingereicht. Und Eileen hat ihren Vater nie kennengelernt, weil als sie zur Welt kam, saß er gerade im Gefängnis. Warum? Weil er ein 7-jähriges Mädchen vergewaltigt hat.
Ach komm!
Und dann später hat der Vater von Eileen im Gefängnis Selbstmord begonnen oder wer weiß, was da passiert ist. Als Eileen 4 Jahre alt war, hat ihre Mutter sie und ihren Bruder verlassen und hat sie bei ihren Eltern gelassen. Das heißt, Eileen war jetzt bei ihren Großeltern, die beide Alkoholiker waren.
Super.
Mit 11 Jahren hat Eileen angefangen, sexuelle Akte gegen Zigaretten, Drogen oder Essen in der Schule auszutauschen, anzubieten. Außerdem hat sie sexuelle Akte mit ihrem Bruder vollzogen. Sie sagte, dass ihr Großvater sie als Kind geschlagen und sexuell missbraucht hat. Also alles einfach nur von vornherein, einfach nur keine Chance.
Verpfuschtes Leben, ne?
So, was lernst du über die Welt kennen? Was lernst du als Wahrheit kennen?
Ja,
über deinen genau. eigenen Wert und darüber, in was für einer Welt du lebst. Du lebst ja nicht in der gleichen Welt, in der du und ich leben. Mm-mm. Weißt du, was ich meine?
Mm-hmm.
Besonders in diesen Jahren, wo man, in diesen formativen Jahren, in denen man darüber lernt, wer man ist,
ja,
und wo man
sich
lebt.
Auch deine Persönlichkeit bildet und deinen Charakter bildet.
Ja.
Und schlimm.
Ja. Und ein Vertrauen und ein mhm. Urvertrauen. Und das ja. hat die ja alles gar nicht gehabt. Mit 14 wurde sie schwanger, weil ein Freund ihres Großvaters sie vergewaltigt hat. Ein Jahr später hat sie ihren Sohn zur Welt gebracht. Der wurde aber direkt zur Adoption freigegeben. Mit 15 wurde sie von ihrem Großvater auf die Straße gesetzt. Und jetzt hat sie im Wald gelebt, in der Nähe des Hauses, in dem sie vorher gelebt hat, und hat sich mit Sexarbeit durchgebracht.
Mhm.
So hat sie quasi ihren Weg zur Sexarbeit gefunden, direkt von Anfang an. Mit 18 wurde sie das erste Mal verhaftet, weil sie betrunken Auto gefahren ist und aus dem fahrenden Auto mit einer Waffe geschossen hat. Es wurde niemand getroffen, aber ist natürlich nicht cool, und sie wurde verhaftet. Dann, 2 Jahre später, mit 20, ist sie nach Florida gehitchhiked, also per Anhalter nach Florida gereist. Mhm. Dort lernt sie dann den 69-jährigen Yachtclub-Präsidenten Louis Gratz Fell kennen. Und die beiden heiraten.
Nein.
Ziemlich direkt, nachdem sie sich kennenlernen.
Das passt jetzt gar nicht ins Bild.
Und die Nachrichten, dass die beiden geheiratet haben, waren auch in den lokalen Society News von der Zeitung, weil er war natürlich so heißes, er war bekannt, ne?
Mhm.
Und dort wurde das angekündigt, und sie geriet aber immer wieder in Streits in deren lokalen Bar und musste sogar kurz ins Gefängnis wegen einer Prügelei in der Bar. Also die hat nicht so richtig in die High Society sich integriert.
Überhaupt nicht.
Und das lief nicht so richtig.
Mhm.
Sie hat dann auch ihren eigenen Mann mit seinem Gehstock geschlagen, und innerhalb von Wochen nach der Hochzeit hatte er eine einstweilige Verfügung gegen sie. Ja.
Das ist einfach nur krass.
Ist einfach nur, alles, was du in den letzten Minuten gehört hast, war in einem Leben eines einzigen Menschen. Das ist einfach nur unnormal.
Das passt auch gar nicht zusammen, alles.
Mm-mm. Also nach nur 9 Wochen wurde diese Ehe annulliert.
Wow.
Kurz darauf ist ihr Bruder an Krebs gestorben und sie hat $10,000 von seiner Lebensversicherung bekommen. Aber Eileen hatte natürlich überhaupt gar keine, wusste natürlich gar nicht, wie man mit Geld umgeht, und hat das Geld dann innerhalb von 2 Monaten quasi ausgegeben, hat sich unter anderem ein neues Auto gekauft, das hat sie aber kurz darauf komplett zu Schrott gefahren. Also läuft überhaupt nichts für die. Im Jahre 1987, im Alter von 22 Jahren, hat sie versucht, sich selbst das Leben zu nehmen, indem sie sich in den Bauch geschossen hat. Zwischen den Jahren, als sie 14 und 22 war, hat sie insgesamt 6 Mal versucht, sich das Leben zu nehmen.
Oh.
Was einfach nur sowas von...
Das ist so traurig.
Traurig ist, dass jemand wirklich... das Leben und die Welt so betrachtet, dass es einfach wertlos ist für die. Aber weil die hat ja auch nichts anderes gelernt, ne? Mhm. Über sich selber und über die Welt. Die hatte ja keine Chance.
Gar nicht, gar nicht.
Und dann noch als Frau. 1981 hat sie einen Kiosk überfallen, hat $35 und 2 Schachteln Zigaretten gestohlen, wurde aber dabei ertappt, festgenommen und musste 1 Jahr ins Gefängnis. Und so ging das dann quasi weiter für Eileen. Also über die Jahre hat sie immer wieder in Anführungsstrichen kleine kriminelle Aktivitäten ausgeführt. Ab und zu mal wurde sie gefasst, ab und zu nicht. Es gab alle möglichen Verhaftungsbefehle für sie. Sie war halt einfach in diesem kriminellen...
Teufelskreis.
Ja, sie war in diesem Teufelskreis einfach, steckte sie fest. Dann im Jahre 1986, lebt jetzt quasi in Florida. Sie ist 30 Jahre alt und sie lernt die 24-jährige Tyria Moore kennen in einer Gay-Bar in Daytona Beach. Tyria Moore wird in dem Film Monster von Christina Ricci gespielt. Eileen hat später gesagt, dass sie geliebt hatten, dass die eine Liebesbeziehung hatten. Da ist aber nicht viel drüber bekannt. Und in dem Film ist das halt teilweise fiktionalisiert, so wie die sich das halt gedacht haben. Aber Tyria Moore und Eileen sind dann zusammengezogen und haben sich hauptsächlich finanziell über Wasser gehalten durch die Sexarbeit von Eileen. Dann, am 30.11.1989, kam Richard Charles Mallory, ein 51-jähriger Elektronikladenbesitzer, zu Eileen für Sex. Er wollte etwas ganz Spezielles und hat sie deshalb in eine abgelegene Gegend gebracht. Also die Sexarbeit von ihr war nicht glamourös. Ich glaube, man denkt für keine Sexarbeit glamourös, aber manches ist ja mehr organisiert, selbst wenn es illegal ist, und manches ist weniger organisiert. Und bei Eileen war es halt so unorganisiert, wie es halt am Straßenrand, auf der Straße, die Leute, die man kennenlernt und so. Da gab es überhaupt gar keine Sicherheit oder gar nichts. Und er hat sie in eine abgelegene Gegend gebracht für Sex, hat sie dort aber vergewaltigt, geschlagen und zerstümmelt teilweise, woraufhin sie ihn aus Selbstverteidigung erschossen hat mit einer 22er Pistole, die sie immer mit sich getragen hat. Richard Charles Mallory war schon mal wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt gewesen und war sogar im Gefängnis in Maryland. Also er war ein Vergewaltiger und circa 2 Wochen später wurde sein Auto gefunden und kurz darauf wurde seine Leiche gefunden. 6 Monate später, am 19. Mai 1990, wurde David Andrew Spears, ein 47-jähriger Bauarbeiter, für vermisst erklärt. Am 1. Juni wurde sein nackter Körper gefunden an der Straßenseite der Route 19 in Florida, also ein Highway, eine Autobahn. Er war 6-mal erschossen worden. Kurz darauf, am 6. Juni 1990, wurde die Leiche von Charles Edmund Carskadden gefunden, ein 40-jähriger Rodeo-Arbeiter. Er war 9-mal erschossen worden. Eileen wurde von Zeugen mit seinem Auto gesehen. Am 4. Juli wurde das Auto von Peter Abraham Seams gefunden, ein 65-jähriger Rentner. Eileen und ihre Freundin Tyria wurden dabei gesehen, wie sie das Auto abgestellt haben und verlassen haben. Und Eileens Fingerabdruck wurde im Auto gefunden. Der Körper von Peter wurde nie gefunden. Im gleichen Monat, am 31. Juli, wurde Troy Eugene Burkees für vermisst erklärt. Ein 50-jähriger Wurstverkäufer. Auf Englisch stand das Sausage Salesman.
Das finde ich gut. Guter Beruf.
Ein Sausage Salesman. Wurde am 4. August, wurde sein Körper gefunden, entlang des Highways. Er wurde 2-mal erschossen. Am 12. September wurde der Körper von Charles Richard Humphreys, ein 56-jähriger Ex-US Air Force Major und auch ein Ex-Police Chief, gefunden. Er war noch komplett angezogen und wurde 6-mal in den Kopf und in den Körper geschossen. Am 19. November 1990 wurde der fast nackte Körper von Walter Gina Antonio gefunden, ein 62-jähriger Trucker und Security Guard. Er wurde insgesamt 5-mal erschossen. Während quasi diese letzten Morde geschehen sind, am 4. Juli 1990 waren Eileen und Tyria in einem Autounfall verwickelt, während sie das Auto von Peter Abrams Seams gefahren haben, also eines von Eileens Opfern. Mit diesem Auto sind sie in einen Autounfall geraten und sind quasi geflohen. Aber da war eine Zeugin, die hat das alles gesehen.
Oh Gott.
Die hat der Polizei quasi eine genaue Beschreibung gegeben von den beiden Frauen, von Aileen und Tyria.
Ja.
Und die Polizei hat außerdem alle möglichen Sachen, die den Opfern gehörte, in Pfandhäusern in der Gegend gefunden. Also Aileen hat dann quasi von denen gestohlen, hat das an Pfandhäuser verkauft. Mhm. Und diese Sachen wurden alle von der Polizei gefunden. Und von diesen Pfandsachen wurden Abdrücke genommen, Fingerabdrücke. Das waren die gleichen Fingerabdrücke, die innerhalb des Autos gefunden wurden. Und weil Aileen schon so oft verhaftet wurde, hatten sie die Fingerabdrücke natürlich in der Datenbank und wussten dann genau, wer es war und wer für diese ganzen Morde zuständig waren, die alle sehr ähnlich waren. Und am 9. Januar 1991 wurde Aileen dann verhaftet. Am nächsten Tag haben sie auch Tyria Moore gefunden in Scranton, Pennsylvania. Und sie hat zugestimmt, der Polizei zu helfen, ein Geständnis aus Aileen rauszubekommen, dafür, dass sie Immunität bekommt. Sie ist dann mit der Polizei zurück nach Florida gekommen und hat Aileen mehrmals angerufen und hat Aileen gebeten, quasi alles zu gestehen, damit Tyria nichts passiert. Und 3 Tage später, am 16. Januar, hat Aileen die Morde gestanden. Sie hat natürlich gesagt, dass das alles passiert ist aus Selbstverteidigung. Okay. Mhm. Dass die Männer sie entweder vergewaltigt haben oder dass sie sie vergewaltigen wollten.
Mhm.
Und zuerst war sie vor Gericht für den ersten Mord von Mallory. Und du erinnerst dich ja noch daran, dass es derjenige, der selber als Vergewaltiger im Gefängnis war und wo es ziemlich klar war, dass er wirklich versucht hat, sie zu vergewaltigen. Das war auch der erste Mord. Der Richter, und du musst dir vorstellen, Florida ist ja auch wirklich, also der Staat, der ist schon ziemlich abgekackt da. Und der Richter hat das auf jeden Fall nicht zugelassen, dass Beweise eingereicht werden, die das ausgesagt haben, dass Mallory ein Vergewaltiger war. Das hat die Jury nie gehört. Und somit wurde Aileen zum Tode verurteilt. Zum ersten Mal. Danach wurde sie insgesamt noch für 5 weitere Todesstrafen verurteilt. Also für jeden Fall, der vor Gericht gekommen ist, dieser Männer, hat sie die Todesstrafe bekommen. Bis auf den Fall von Peter Abraham Seams, weil der Körper nie gefunden wurde.
Wo sie keine Leiche hatten, ja.
Genau. Das heißt, sie hat insgesamt 6 Todesstrafen bekommen. Diese Frau, die noch nie eine Chance hatte, in dem System, in dem, was ihr angetan wurde und die Sexarbeit. Aber weißt du, das ist natürlich die Gesellschaft, da ist eine Sexarbeiterin, ne? Das wird nicht respektiert, die hat sich der Gefahr selber ausgesetzt, das ist eine Frau. Man sagt gerne, dass Frauen Monster sind oder die Frau ist the villain. We love that storyline. Und so schnell kann eine Frau 6-mal zu Tode verurteilt werden. Wie viele Männer stehen vor Gericht für Mord, Totschlag, Vergewaltigung? Und wir sagen es immer wieder in diesem Podcast und stempelt uns ab als keine Ahnung was, aber das ist das Produkt eines Patriarchats. Wenn das System für dich gebaut wurde, dann bist du beschützt in diesem System. Und wenn das System nicht für dich gebaut wurde, dann bist du gefickt.
Ja, genau.
Und ich sage nicht, dass sie nicht schuldig ist. Sie hat Leute umgebracht. Und wer weiß, was in den anderen Fällen passiert ist. Aber die Diskrepanz ist einfach nicht.
Sie hat auch keinen fairen Gerichtsprozess bekommen.
Nee. Sie wurde ja direkt zu Tode verurteilt für den ersten Fall. Ohne dass man wusste, sie ist eine Serienmörderin.
Ja, direkt als Männerhasserin abgestempelt, die sich nicht unter Kontrolle hat.
Und der männliche Richter hat gesagt, nö, das ist nicht relevant, dass das Opfer ein Vergewaltiger war.
Nee, kann ja nicht, sie war ja eine Sexarbeiterin. Wie soll man eine Sexarbeiterin vergewaltigen?
Genau. Und wir sind ja jetzt hier auch noch zu einer ganz anderen Zeit, in den 90ern.
Einfach nur schlimm.
Sie saß dann auch über 10 Jahre auf Death Row, hat versucht, das Ergebnis rückgängig zu machen. Das wurde aber überhaupt gar nicht mit 6 Todesstrafen. Also da hat gar nichts geklappt. Sie hat dann während ihrer Zeit auf Death Row Interviews gegeben, hat sich mit einem Reporter ab und zu mal getroffen. Und sie hat auch gesagt, dass sie dort im Gefängnis überhaupt nicht menschlich behandelt wurde. Also die Leute, die da gearbeitet haben, die haben sie zusätzlich dazu, dass sie bereits schon im Gefängnis war, ganz, ganz schrecklich behandelt, schlimmer als alle anderen Inmates. Und sie hat sich immer wieder beschwert, aber das hat niemanden interessiert. Und ja, sie hat mit einem Reporter gesprochen, nachdem sie bereits 10 Jahre auf Death Row saß, und hat dann vor der Kamera quasi gesagt: Ich weiß, ich habe gesagt, dass das Selbstverteidigung war. Das war auch Selbstverteidigung im Falle von Mallory, der hat mich vergewaltigt. Aber bei den anderen, da wollte ich einfach nur stehlen und ich wollte sie töten und ich wollte keinen Zeugen und ich würde es wieder tun und ich bereue es nicht. Und dann, als sie dachte, dass die Kamera nicht mehr aufnimmt, hat sie dem Reporter gesagt: Das war alles Selbstverteidigung, aber ich kann nicht mehr auf Death Row sitzen. Ich möchte einfach nur noch sterben.
What?
Sie hat quasi gesagt: Ich möchte, dass die Leute denken, dass ich ein Monster bin und dass ich wieder töten würde und dass es keine andere Wahl gibt, als mich so schnell wie möglich zu töten.
Oh Gott.
Sie hat dann sogar auch einen Brief geschrieben, wo sie gesagt hat: Ich würde wieder töten. Ich würde sofort wieder töten. Und ihr Anwalt hat immer wieder gesagt, sie ist nicht in der Verfassung, sie wurde diagnostiziert mit einer Psychose, sie ist nicht bei Sinnen, sie sagt Sachen, aber die Gefängnispsychologen haben dann gesagt: Nee, die ist klar bei Sinnen und die ist gesund. Und sie hat dann zu diesem Reporter gesagt: You sabotaged my ass, society and the cops and the system. A raped woman got executed and was used for books and movies and shit. Thanks a lot, society, for railroading my ass. Also, du hast meinen Arsch sabotiert. Die Gesellschaft und die Bullen und das System. Eine vergewaltigte Frau wurde hingerichtet und für Bücher und Filme und so einen Scheiß benutzt. Danke, Gesellschaft, dass du meinen Arsch so ausgetrickst hast. Das war unter anderem etwas, was sie gesagt hat. Und das Letzte, was sie in die Kamera gesagt hat, als der Reporter sie das letzte Mal gesehen hat, war: Danke, Gesellschaft, dass du mich so gefickt hast, quasi. Und das stimmt ja auch so, ne? So, ja. Eine vergewaltigte Frau und Mutter wird hingerichtet. Und dann wird sie benutzt für, wird ihr Leben benutzt für...
Um Geld zu verdienen damit.
Ja. Am 9. Oktober 2002 wird Eileen hingerichtet. Sie durfte ein letztes Mal aussuchen. Das ist, das letzte Mal darf alles sein, was unter $20 kostet.
Wow.
Sie hat aber gesagt, möchte sie nicht, sie will einfach nur einen Kaffee. Dann hat sie einen Kaffee getrunken und ihre berühmten letzten Worte sind: Yes, I would just like to say I'm sailing with the rock and I'll be back like Independence Day with Jesus, June 6th, like the movie, big mothership and all. I'll be back. Also ungefähr übersetzt: Ja, ich möchte nur sagen, dass ich mit dem Felsen segle und wie in Independence Day, in dem Film, meinte sie, glaube ich, mit Jesus zurückkomme. 6. Juni, wie der Film. Großes Mutterschiff und alles. Ich komme wieder. Der Film Monster kam am 16.11.2003 raus, ein Jahr später ungefähr. Hat $8 Millionen gekostet, hat $64 Millionen eingespielt und Charlize Theron hat den Oscar bekommen. Um Eileen zu spielen. Und so sehr ich Patty Jenkins und Charlize Theron auch mag, man kann es einfach nicht ignorieren, wie ungerecht das ist, dass Eileen nie etwas von diesen Millionen hatte, dass sie das schlimmste Leben hatte, was man sich vorstellen kann und dass, weil sie so ein schlimmes Leben hatte, jemand Millionen gemacht hat und jemand einen Oscar bekommen hat.
Das ist
in dieser komplett anderen Welt, ja. Das ist die komplette Gegenteilwelt. Charlize Theron und Eileen sind das komplette Gegenteil voneinander. Und das ist einfach nur unfassbar. Gott sei Dank hat es Patty Jenkins gemacht, jemand mit einem Verständnis dafür, weil in dem Film wurde es ausschließlich als Selbstverteidigung dargestellt, jeder einzelne Mord. Das war auch eine Kritik am Film von den Familien der Opfer, aber... Ich glaube, die Einsicht hat natürlich nie stattgefunden. Also wenn man sich den Fall jetzt durchliest und man sagt, offiziell von Politikern, von dem Staat Amerika, von Florida, wurde eine Frau hingerichtet, die so behandelt wurde von der Gesellschaft, die sich selbst verteidigt hat. Das ist eigentlich unglaublich. Und es macht einen einfach nur wütend.
Mhm, ich mache es total wütend, dass sie zu Tode verurteilt wurde.
Ja. Und das ist die wahre Geschichte hinter dem Oscar-Film Monster, den ich übrigens noch nie gesehen habe.
What?
Ja, muss ich mal gucken jetzt.
Charlize hat es wirklich gut gespielt.
Ich weiß aber auch noch damals, 2003, als der rauskam, da haben alle so gesagt, wow, und Charlize Theron ist so mutig, sich als so hübsche Schauspielerin so hässlich zu zeigen und so Mut zur Hässlichkeit und so was.
Oh, Leute, ey.
Mut zur Hässlichkeit.
Oh, ja.
Das ist auch immer noch eine wahre Person, die Eileen, ne? So.
Eine hässliche Frau hätten sie ja nicht nehmen können. Mm-mm. Die kriegt ja nicht so eine Rolle. Ist ja Quatsch. Nee.
Also nee, ne, als Schauspielerin muss man schon alles haben.
Genau, da muss man Talent. Sich halt hässlich schminken lassen.
Ja. Hässlich.
Oh Gott. Diese Gesellschaft ist so abgefuckt.
Mhm.
Ich habe diese Serie geguckt, Bad Vegan auf Netflix. Bin noch nicht fertig.
Ah,
hast du das geguckt?
Ich habe Bad Vegan geguckt, ja.
Ah, ich bin noch nicht ganz fertig.
Ich bin fertig.
Gott, das ist auch so eine krasse Story wieder. So
ja.
Eine verrückte Amerika-Story, wie ausgedacht wieder.
Ja, total unglaublich. Und dieser Mann wieder so manipulativ. Oh. Und wieder diese ganzen Stories, die rauskommen, wo Frauen den Männern Geld geben, wie bei dem Tinder-Swindler. Was ist denn da los?
Genau, wie bei dem Tinder-Swindler.
Ja.
Aber wo auch alle so erzählen, ja, und niemand wusste eigentlich, was der arbeitet. Und der war total suspekt. Und weißt du, wo ich mir denke,
und die haben ja auch mit
Leute.
Ihr geredet, aber die hat ja dann... Ja, was macht man dann? Aber was machst du dann? Weißt du, dann gehst du zur Polizei oder die können ja auch nichts machen. Also wenn jemand alles freiwillig in Anführungsstrichen macht.
Ja, ich hätte den beschattet.
Ja, aber jetzt überleg mal, ja, das ist echt eine krasse Story.
Aber dann war doch auch, wo der sich mit einem anderen Namen gemeldet hat und dann haben die den Namen gegoogelt und dann war das irgendwas.
Und dann war der im Gefängnis und dann haben sie ihr das gesagt.
Ja,
und dann
hat
die gesagt, nee, dafür gibt's eine Erklärung.
Nee,
ich gucke das dann und ich versuche ja auch immer zu verstehen, okay, die ist gebrainwashed, okay, der ist manipulativ. Aber irgendwann, wie lange sie das entschuldigt und dann, dass er gesagt hat, ja, ich kann dich sehen, ich kann deinen Hund unsterblich machen, ich kann dies, ich kann das. Und dann denkt man sich so, hä? Ich glaube, ich kann ziemlich sicher
das
sagen, dass mir das nie passieren würde.
Nee. Und also, wirklich, und wenn ich dir sowas jemals erzählen würde, dann komm bitte nach Deutschland und hau mir eine rein, okay? Wenn
ich würde
sowas machen sollte.
Ja.
Also.
Ich würde eine Intervention machen und ich würde nicht aufhören. Ich würde dich so wachrütteln, bis du mir zuhörst.
Genau. Also, einfach nur verrückt.
Ja.
Ja, ich guck dir jetzt zu Ende. Und dann können wir nächste Woche nochmal ein Abschlussgespräch machen.
Genau, weil der Journalist ist ja auch da drin, der den Artikel rausgebracht hat und der hat dann quasi nach der Doku nochmal einen Artikel mit ihr rausgebracht, weil sie hatte ein paar Meinungen zu dem Edit auch und zu dem, wie das geendet hat. Wollte sie nochmal ein paar Sachen sagen. Das musst du dir dann auch durchlesen.
Okay.
Ja. Okay.
Alrighty.
Dann gucken wir alle Bad Vegan diese Woche und wie immer schickt uns Fragen, Meinungen, alles, was ihr wollt und habt eine ganz tolle Oscar-Woche. Die Oscars haben ja jetzt heute schon stattgefunden, ne?
Ja.
Haben ja jetzt heute, gestern schon stattgefunden.
Genau.
Wir sind in der Zukunft und dann wissen wir ja schon, wer gewonnen hat. Ihr bleibst du dann auf und guckst die Oscars?
Nee, das schaffe ich nicht.
Habe ich früher
nicht zu alt
gemacht.
Für.
Dann haben wir immer so Eis und Chips und Schokolade, alles, was man wollte, geholt und bin nochmal gespannt.
Früher habe ich das auch gemacht, aber jetzt schaffe ich das nicht mehr. Aber die kommen dann immer ganz früh morgens, am nächsten Tag kommt direkt die Wiederholung. Ja, stimmt. Und dann gucke ich mir das an.
Er muss dabei Social Media vermeiden, direkt, wenn du aufstehst, weil dann siehst du sofort direkt alle Memes und alle GIFs.
Oh ja,
und
ja.
So. Ja. Alright, well, habt eine gute Woche und ich sag mal aus L.A. gute Nacht nach Gölle.
Und guten Morgen nach Hollywood.